Ihr Lieben, nun lese ich den Text, den wir schon beinahe gehört hätten. Aber es hätte ja auch nichts geschadet, wenn er jetzt zum zweiten Mal kommt. Er steht in Johannes 21, Vers 15 bis 19. Als sie, die Jünger, gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Amen, amen, ich sage dir, als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Da sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach. Liebe Schwestern und Brüder, es geht um Liebe. Ein großes Thema und ein schönes, ein wunderschönes. Ich liebe dich. Wenn nur diese Worte viel öfter zu hören wären, wenn es die Hauptworte wären, die wir einander zu sagen hätten: Ich liebe dich, dann sähe die Welt anders aus. Ich liebe dich, das ist Balsam für die Seele. Aber dieser Satz ist so gar nicht gefallen im Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Da war immer nur die eine Frage: Liebst du mich? Und schon ziehen dunkle Wolken auf. Wenn in einer Beziehung diese Frage aufkommt, dann könnte das der Anfang einer Krise sein. Liebst du mich? Versuchen wir uns ein wenig in Petrus hineinzudenken. Spüren wir seinen Gedanken und Gefühlen nach. Kurz und unruhig war die Nacht, die hinter ihm liegt. Und obendrein war sie auch noch erfolglos. Kein einziger Fisch ist ihm ins Netz gegangen. Dementsprechend schlecht gelaunt und ohne jede Perspektive treffen wir ihn an. Verloren sitzt Petrus am Seeufer. Was sollte er tun? Nach 3 Jahren unterwegs sein mit Jesus will es nicht mehr so richtig klappen mit dem Wiedereinstieg in den Fischerberuf. Der Verlust seines besten Freundes hat ihn tief getroffen. Nichts ist mehr so, wie es war, seit Jesus tot ist. Und dann taucht an diesem Morgen völlig überraschend dieser Jesus am Seeufer auf. Das war nun wirklich nicht zu erwarten. Ja, es war einfach unglaublich. Petrus ist der Einzige, der dann von seinen Freunden darauf reagiert. Ohne zu zögern, springt er kopfüber in den See und dreht ein paar Runden im kalten Wasser. So kennen wir ihn. Spontan, begeisterungsfähig und zu allem bereit. Natürlich sitzt er dann anschließend bei der gemeinsamen Mahlzeit mit Seeblick voller Erwartung vor seinem Frühstücksbrot und einem gebratenen Fisch. Und dann das: Liebst du mich? Petrus kann gerade noch an sich halten. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Bei sich selbst denkt er wahrscheinlich noch ganz andere Sachen. Was soll die Frage eigentlich? Meint Jesus sie ernst? Oder will er ihn bloß auf den Arm nehmen? Petrus kann sich vor Glück kaum bremsen, als er Jesus vor sich sieht und springt vor lauter Begeisterung ins Wasser. Und dann fragt er nach seiner Liebe zu ihm. Petrus weiß wirklich nicht, was er noch hätte tun sollen. War das immer noch nicht deutlich genug? Besonders peinlich für Petrus ist dann aber die Tatsache, dass Jesus ihn regelrecht vorführt. Die anderen, die sitzen ja dabei und hören mit. Liebst du mich? Das geht doch keinen etwas an. Also wirklich nicht. Und von wegen, liebst du mich? Jesus fragt, liebst du mich mehr als diese? Da reicht es ihm denn nicht, dass Petrus ihn liebt? Ist da etwa Eifersucht im Spiel bei Jesus? Als ob er von Petrus mehr geliebt werden wollte als von den anderen Jüngern. Aber darauf kann ja auch nur Petrus kommen. Dass er es ist, der die größte Nähe und Liebe zu Jesus für sich in Anspruch nimmt, das ist ihm bisher noch nicht aufgefallen. Er hat sich nämlich noch nie damit zufrieden gegeben, lieb zu haben. Nein, er musste lieber haben. Er wollte schon immer mehr lieben als die anderen. Er wollte auch darin besser sein als sie. Und dann fällt ihm plötzlich wieder dieser seltsame Wettlauf am Ostermorgen ein. Von Maria aus Magdala hatten die Jünger erfahren, dass man Jesus aus dem Grab gestohlen hat. Petrus natürlich nichts wie hin nach dem Rechten sehen. Aber auch ein anderer aus dem Freundeskreis war schon unterwegs zum Grab. Beide sind dann um die Wette gerannt. Aber der andere war schneller. Petrus hat sich natürlich nichts anmerken lassen. Aber die Niederlage, die war schlimm für ihn. Sie hat ihm sehr, sehr weh getan. Ihr Lieben, das sind Konkurrenzschmerzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Natürlich haben wir nicht, oder wenigstens nicht alle, einen solchen Ehrgeiz wie Petrus. Aber Konkurrenz, das gibt es immer. Besonders unter Geschwistern, auch unter Glaubensgeschwistern. Es hat zum Beispiel lange gedauert, bis die unterschiedlichen Kirchen nicht mehr in Konkurrenz gelebt, sondern in ökumenischer Gemeinschaft zusammengefunden haben. Doch auch heute ist das Konkurrenzdenken noch lange nicht ausgestorben. Und manche glauben immer noch, Gott viel näher zu sein und ihn mehr zu lieben als die anderen. Selbst in der Gemeinde gibt es diese heimlichen Urteile übereinander, diese versteckte Konkurrenz. Dabei käme es darauf an, den anderen höher zu achten als sich selbst. So hat es Paulus gesagt. Gehen wir also den Weg von der Konkurrenz zur Liebe. Zurück zu Petrus. Er hat sich innerlich schon richtig schön reingesteigert. Und er ist irgendwie beunruhigt, weil er erkannt hat, was ihn wirklich antreibt. im Innersten antreibt, nämlich der unbedingte Wille, perfekt zu sein. Ich bin der größte und der beste Liebhaber. Nicht immer hatten ihn die Freunde durchschaut. Ist er doch auch ein guter Schauspieler und seine Liebe war ja echt. Aber er wollte auch beim Lieben die Nase vorn haben, seine Freunde ausstechen. Doch jetzt ist er ein bisschen zurückhaltender geworden und eigentlich richtig kleinlaut. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. So lautet seine schlichte Antwort. Denn mehr als liebhaben kann keiner, auch ein Petrus nicht. Ein erster, aber entscheidender Schritt von der Konkurrenz zur Liebe. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus traut seinen Ohren kaum. Schon wieder diese Frage, hast du mich lieb? Das kann man sich einmal anhören, aber doch kein zweites Mal. Petrus fühlt sich provoziert, aber er hat sich im Griff, auch wenn er innerlich kocht. Liebst du mich? Für einen kurzen Moment geht Petrus in sich. Zweifelt Jesus etwa daran, dass er ihn liebt und dass er zu ihm steht? Seltsam. Petrus kann sich's nicht erklären. Welchen Grund könnte Jesus denn haben? War da irgendwas? Hat er ihn vielleicht doch einmal verletzt? Das kann sich Petrus aber nicht vorstellen. Schließlich sind die beiden doch beste Freunde. Ziemlich beste Freunde sogar. Liebst du mich? Petrus muss sich wohl verhört haben. Er versucht, die Frage zu ignorieren. Aber er kann es nicht. Sie brennt wie Feuer in ihm und verlangt nach einer Antwort. Soll er Jesus vielleicht sagen, wie ihn seine Fragerei stört, wie unbequem und wie peinlich sie ist? Jesus hat es tatsächlich geschafft, ihn zu verunsichern. Er hat es sogar fertiggebracht, ihn in Selbstzweifel zu stürzen. Am liebsten würde er ihm das alles jetzt aufs Butterbrot schmieren. Toller Freund, verdirbt einem das Frühstück. Ach, man könnte ihn fast bedauern, den Petrus. Es wird ihm wirklich einiges zugemutet. Die immer gleichen Fragen, die Jesus stellt, nehmen ihn ganz schön auseinander. In seine Wut, in seine Empörung mischt sich Niedergeschlagenheit. Ganz mitgenommen sitzt er da. Ist es Beschämung? Oder ist es Selbstmitleid? Vielleicht beides. Aber zuerst einmal das Letztere. Denn der erste Trost, wenn man anfängt, an sich selbst zu zweifeln, liegt darin, dass man sich selbst bedauert. Auch Petrus wird nicht ganz ohne diesen Trost ausgekommen sein. Selbstmitleid. Das kennen wir auch. Es ist oft die erste spontane Reaktion, wenn andere uns in Frage stellen. Und wenn das die Freundin ist oder der Ehepartner, dann verletzt uns das ganz besonders. Petrus ist schwer getroffen, weil Jesus, der ihm am nächsten steht, an seiner Liebe zweifelt. Und er droht, im Selbstmitleid zu versinken. Aber das ist keine Lösung. Jesus weist einen Weg aus der Sackgasse heraus. Denn jede seiner Anfragen nach der Liebe des Petrus mündet in die Aufforderung, weide meine Schafe. Zieh dich nicht zurück. Bleib nicht in der Schmollecke. Sieh dich um. Es gibt viel zu tun. Weide meine Schafe. Sei Hirte. Sei nicht länger nur um dich selbst besorgt, sondern kümmere dich um die anderen. Ich vertraue sie dir an. Fang an, sie zu lieben und tu es mit Hingabe. Was also Not tut, ist der Weg vom Selbstmitleid zur Hingabe. So lieben wir nicht nur die Menschen, sondern auch Gott. Aber noch einmal zurück zu Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Das ist zu viel. Beim dritten Mal ist Petrus nicht mehr wütend oder beleidigt, sondern einfach nur noch traurig. Und es ist eine Traurigkeit, die ganz von innen kommt. Ach Herr, du kennst mich doch. Du bist mein bester Freund. Ich hatte immer gedacht, dass du mir vertraust. Und ich glaubte, dass ich daran nie etwas ändern würde. Vielleicht habe ich mich geirrt. Ich fürchte es nach allem, was war. Aber ich bitte dich, lass mich nicht fallen. Gib mich doch nicht auf. Ich weiß, ich bin kein Held. Aber ich möchte dich als Freund behalten. Jesus, ich liebe dich doch. Petrus fängt an zu begreifen, um was es geht. Herr, du weißt alles. Mehr muss er gar nicht sagen. Aber innen drin, da läuft ein Film ab. Und er sieht den Hahn und hört ihn zum dritten Mal krähen. Doch da war es schon durch. Dreimal hatte er Nein gesagt zu Jesus, dreimal ihn verleugnet, den besten Freund in lebensbedrohlicher Situation hängen lassen. Eigentlich unverzeihlich. Wie konnte das passieren? Petrus würde diese Geschichte am liebsten rückgängig machen, aber das geht nicht, sie ist passiert. Und jetzt stellt er sich ihr, muss sich ihr stellen. Und dabei geht es im Grunde genauso wie bei der Verleugnung. Ehe er sich's versieht, ist er durch. Aber es bleibt ein schmerzlicher Vorgang. Denn es sind wunde Punkte, die da berührt werden. Dreimal Nein wird Schritt für Schritt, Wort für Wort durchgegangen. Eine bittere Wiederholung. Die Frage klingt zwar süß, liebst du mich? Aber in ihrem Kern ist sie bitter, wie eine Medizin bitter bleibt, auch wenn sie auf einem Stück Zucker gereicht wird. Liebst du mich? So fragt Jesus. Ja, ja und nochmal ja. Petrus darf durch positive Wiederholung seiner Schuld entkommen. Selbst wenn der Begriff hier nicht fällt, das ist Vergebung. Vergebung im Vollzug. Wir lernen hier aber, dass Vergebung mehr ist als ein bloßes Wort. Als ein billiges schon gut oder ach vergiss es. Vergebung ist ein Prozess, der mit Schmerzen verbunden ist. Und Leuten wie Petrus geht es dabei an die Ehre, an den Stolz und da müssen Widerstände überwunden werden. Das alles beginnt schon mit der Anrede, die Jesus benutzt, Simon, Sohn des Johannes. So fängt Jesus das Gespräch mit Petrus an. Und er bleibt auch dabei. Wie war das noch? Simon, Sohn des Johannes. Aber diese Zeiten, die hat er doch längst schon hinter sich. Er ist nicht mehr der Simon von damals. Und von seinem Vater hat er sich längst emanzipiert. Im Gegensatz zu ihm trägt er einen stolzen Titel, Petrus, nämlich Fels. Und der wurde ihm bekanntlich von Jesus verliehen. Hat er denn das alles vergessen? Warum plötzlich nur noch Simon, Sohn des Johannes? Ich kann Petrus schon verstehen, wenn er sich gekränkt fühlt. Ich fühlte mich auch nicht ernst genommen, wenn Leute mich so rufen würden wie in Kinder- und Jugendzeiten. Warum lässt Jesus sich dazu hinreißen, Petrus nun wieder Simon zu nennen? Mir kommt es beinahe so vor, als ob er ihm seinen längst verliehenen Titel wieder aberkennen, als ob er ihm sagen wollte, Petrus, du hast dich nicht bewährt. Du bist kein Fels in der Brandung. Dabei scheint Petrus ziemlich stolz gewesen zu sein auf seinen Titel. Man kann ja durchaus den Eindruck gewinnen, dass ihm der Fels in den Kopf gestiegen ist. Petrus war immer so selbstbewusst, manchmal auch richtig mutig und niemals um eine Antwort verlegen. Er wusste, wo es lang geht und hat fast immer den Ton angegeben. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. So hat es Jesus gesagt von Petrus, dem Fels. Jetzt aber ist der Fels ins Wanken geraten. Jedenfalls findet er in sich selbst keinen Halt mehr und er muss klein beigeben. Petrus, der Fels, spürt, dass er selbst einen Felsen braucht, auf dem er stehen kann. Und er braucht einen, der ihn führt. Wenn du aber alt geworden bist, fährt Jesus fort, wirst du deine Hände ausstrecken. Und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Petrus muss viele innere Widerstände überwinden und aufgeben an diesem frühen Morgen am See. Das Gespräch mit Jesus führt ihn an die Grenzen. Aber er ist kein gebrochener Mann. Er ist einer auf dem Weg vom Widerstand zur Ergebung. Zur Ergebung in den Willen Gottes, zum rückhaltlosen Vertrauen auf Jesus, der ihn führt. Halten wir nur noch einmal fest, welches die Wege sind, die wir gehen sollen. Von der Konkurrenz zur Liebe, vom Selbstmitleid zur Hingabe und vom Widerstand zur Ergebung. Wir können sicher sein, dass uns Gottes Geist auf diesen Wegen auf jeden Fall begleitet. Amen. Wir wollen miteinander beten. Und wer kann, mag dazu aufstehen. Barmherziger Gott, du sprichst mit mir und mit uns. Und manchmal fragst du nach unserer Liebe. Ich danke dir für diese Frage, die nicht immer gemütlich ist. Du forderst uns heraus, weil du ein großes Interesse hast an uns, an jedem einzelnen Menschen. Du weißt, dass der Weg der Liebe für uns und alle der beste ist. Hilf uns, auf diesem Weg zu gehen und es sein zu lassen, uns immer wieder mit anderen zu vergleichen. Es hinter uns zu lassen, uns selbst zu bedauern. Und unsere Widerstände aufzugeben und uns ganz in deine Hände fallen zu lassen. Hilf uns dabei. Danke, dass du uns nicht fallen lässt, dass deine Liebe niemals aufhört, dass sie uns trägt, dass sie vergibt und dass sie uns zur Freude führt. Ja, wir haben viele Dinge mitgebracht in diesen Gottesdienst. Vieles ist in uns, was uns beschäftigt, was uns freut und was uns bedrückt. Wir bitten dich, nimm es an, nimm uns an und nimm mich an, so wie wir jetzt da sind. Richte uns auf, schenke uns deine Liebe, fülle unser Herz damit und gib uns den Mut, unseren Weg in deiner Liebe zu gehen. Lass uns zu hingebungsvollen Menschen werden, die andere mitnehmen auf diesem Weg, mit dir und hin zu dir. Wir bitten dich für unsere Stadt, für all die Anstrengungen, die gemacht werden, um die Probleme zu lösen, die wir haben. Wir bitten dich um Wohnungen für Menschen, die keine finden oder sie nicht bezahlen können. Wir bitten dich um unsere Welt und denken daran, dass du der Friede bist. Lass in die Menschen, die Verantwortung tragen, diesen Frieden fallen, damit sie ihn weitergeben können, damit sie aufhören, aufeinander einzuschlagen. Danke, wo das immer wieder geschieht. Danke auch für diese beiden Eheleute, die schuldig geworden sind und das, so gut sie können, wieder gut machen wollen. Hilf auch uns dazu. Und wir bitten dich, höre uns, wenn wir all unsere Anliegen in die Worte hineinnehmen, die du gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.